Wir werden jetzt beten, aber vor dem ich euch leite im Gebet, ich möchte nur etwas sagen über Bücher. Ich bin immer so ermutigt, wenn ich Bücher sehe, denn die sind so wichtig. Ein paar Dinge hier. Einer von unseren Prediger in Südafrika, ein Pastor, er sagte einmal, nun, er ist der Pastor seiner Gemeinde, aber er sagt, dann haben sie so ein, wir nennen es in Englisch ein Booktable, ein Büchertisch, nicht wahr? Das ist, was man es nennt. Er sagt, das ist seine andere Pastor. Es sind zwei Pastoren, er und sein Büchertisch. Das andere möchte ich euch auch sagen. Weißt du, man muss eigentlich unsere Gemeinden lernen, um zu lesen. Da sind von denen, die wenig lesen. Ich meine, ich werde es wieder sagen, unsere Bibel muss auch immer eine Priorität sein. Du musst nie zulassen, dass Bücher dich weghält von der Bibel. Das ist Nummer eins. Aber ich war in einem wunderhübschen Dorf in Südafrika, Hermanus, und ich hatte immer so einen Büchertisch. Und einen Abend, und da sind viele Leute in Hermanus, und 80% von den Leuten sind im Ruhestand. Okay. Und einen Mittwoch, vor dem ich mit der Bibelstudie am Anfang, habe ich zu den Leuten gesagt, hör mal, ich höre, ihr sagt mir, wenn ich nun euch gehen besuche, dass ihr wart noch nie so beschäftigt wie jetzt. So vieles um zu tun, was ihr nicht tun konnte, wie ihr nun eure Arbeit getan habt. Aber, sagte ich sie, ach bitte, wenn du deine Bibel gelesen hast, nur 15 Minuten am Tag lese ein gutes Buch, so wie diese hier. Ich wusste es nicht, aber eine Frau sagte mir, weißt du, was mein Mann getan hat, wie er den Abend zu Hause kam, da frug er seine Frau, Frau, gib mir mal, nun, ich weiß nicht mal, was das afrikanische Wort ist, ein Egg Timer, wo wir die Eier, ein Eieruhr. Da sagte sie, was willst du damit machen? Nee, gib's mir. Und den nächsten Morgen hat er erst seine Bibel gelesen und dann 15 Minuten, wie ich gesagt habe. Und er hat ein Buch gekauft von unserer Buchtafel. Tisch. Und vor dieser Woche um war, hat er es so genossen, da war es eine halbe Stunde für Lesen. Und sein geistliches Wachstum, werde ich nie vergessen, war so aufmerksam. Und er hat nicht lange gelebt, so 2-3 Jahre danach, aber sein geistliches Wachstum war wunderbar, um zu sehen. Bücher. Ein Manager von einer, auch so eine Buchhandlung, hat mir einmal erzählt, dass er kann eigentlich sichtbar sehen, wenn Leute geistliche Wachstum erleben, wenn sie kommen, ein Buch kauft und dann zurückkommen, wenn sie das fertig gelesen haben. Er kann es sehen. Also ich werde doch bisschen mehr darüber sagen, aber ich möchte es doch anbefehlen. Hilf deine Mitglieder, um zu lesen. John Piper hat in einem von seinen Büchern, ich glaube nicht, ist es schon in Deutsch übersetzt, Brothers, we are not professionals, hat er so ein paar Dinge gesagt über Lesen. Und er liest er nimmt Blocks von 20 Minuten. Und er kriegt unglaublich viel Recht, um zu lesen. So, ich will es doch anbefohlen, dass ihr lesen müsst. Naja, kommen wir beten mal zusammen. Herr, wir wollen dich danken für diese guten Gaben, die wir jetzt eben zum Mittagessen genossen haben. Wir sind voll Lob und Dank für dich, unser lieber und wunderbares Gott, souverän, allmächtig, gnädig, der Gott der Liebe. Danke, dass wir auch zu dieser Zeit hier sein könnten, um zu denken an Predigen. So wichtig, so wichtig. Und wir loben und preisen dich. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Und nun bitten wir dich, gib doch wieder das Kraft der Heiligen Geistes, damit wir zu dieser Stunde, wenn da von uns ganz möglich müde sind, doch aufmerksam sein werden, zu deiner Ehre und für Jesus Christus. Amen. Nun, ich möchte nur am Anfang im Allgemeinen nur ein paar Dinge sagen über Predigen. Warum ist es so wichtig? Was machen wir hier heute? Warum einen ganzen Tag gebrauchen, um über Predigen zu sprechen? Könnt ihr euch vorstellen, die Reformation ohne Predigen? Das hätte nie passiert. Hier in Deutschland, Martin Luther hat gepredigt. Aber nicht über alles weg gewesen, aber allgemein hat er das Evangelium gepredigt. Guck mal, was da passiert. Tausende und Tausende und Tausende Deutschen sind zur Bekehrung gekommen. Und denk mal an Gerhard Onken, noch ein Deutscher, ein Baptisten. Nimm mal das Predigen weg aus seinem Leben. Wir hätten ihn nie gekannt. Und da sind viele andere. Geh wieder zurück zur Bibel. Jesus war ein Prediger. Und ich sage es, denn da sind jetzt Bewegungen, sie sind jetzt in Südafrika, es fängt natürlich immer an in Amerika, im USA, die sagen, nee, was, predigen ist nicht mehr, es gilt nicht mehr. Wir müssen jetzt anderes probieren, um das Evangelium zu kommunizieren. Darauf antworteten wir, nein, tausendmal nein. Predigen bleibt Gottes Methode, um Menschen zu bereichern mit dem Wort Gottes. Und das wird immer so sein, bis Jesus wiederkommt. Naja, dieser dritte Vortrag, der Prediger und seine Hilfsmittel. Ich will es wieder sagen und dann werden wir über andere Dinge sprechen. Der Prediger hat unerschöpfliche Hilfsmittel zur Verfügung in seinem Dienstes des Wort Gottes. Das ist natürlich erste die Bibel. Die Bibel ist das begeisterte, fehlerfreie, unfehlbare Wort Gottes. Gott hat uns ein Buch gegeben, das er sich selbst das Schwert des Geistes nennt. Und das ist alles, das wir gebrauchen, eine Gemeinde in eine Gruppe gottfürchtende Menschen zu formen. Die Bibel ist genügend für jede Not der Menschen. Und ich möchte wieder mal, wie ich früher heute gelesen habe, aber dann will ich etwas darüber sagen, diese sehr wichtige Verse im 2. Brief Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16 und 17. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ausgeatmet und nützlich zur Belehrung, zum Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Weg völlig ausgerüstet. Und dann, hör mal diesmal auch aus Kapitel 4, die nächsten zwei Verse. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Nun, eine sehr einfache Frage. Hast du etwas anderes nötig? Nein, nur das Wort Gottes, nichts anderes. Es ist fast eine unverzeihliche Sünde, dass ein Prediger eine Predigt predigt, die nicht tief gewurzelt ist im wundervollen Buch Gottes. Doch geschieht es so viel in unserer Welt. Wir sollten uns unterscheiden als Männer, die wie Apollos, der mächtig war im Wort Gottes. Wir haben das auch früher gesehen, in Apostelgeschichte Kapitel 18 und Vers 24. Er war mächtig in den Schriften. Es ist in Ordnung, dass wir die Fähigkeit haben dürften zu tun, was die Leviten taten zur Zeit der Nehemias. Das habe ich auch früher gelehrt. Aber ich will es mal wieder hier anholen in Nehemia Kapitel 8 und Vers 7 und 8. Hier steht geschrieben, sie erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Und natürlich, wie ich sagte, nur mit fleißiger Studie und harter Arbeit würden wir imstande sein, unsere Pflicht gut und vor Gott zu tun. Und muss doch nie vergessen, dass wir die Bibel als genügende Quelle sehen müssen für die Predigen. Wir können nichts tun ohne die Aufklärung des Heiligen Geistes. Bevor ich weitergehe, ich will das mal nur wieder mal sagen. Es ist genügend. Ich brauche nicht das Psychologie für Predigen. Ich habe es nicht nötig. Das Wort ist genügend. Ganz genügend. Ich habe nicht alles nötig. Es ist für mich immer interessant, wenn ich lese von sehr einfachen Männern wie John Bunyan und andere. Sie haben nicht mal das Wort gekannt, Psychologie. Aber sie kannten ihre Bibel und sie haben es verkündigt. Und Gott hat große Dinge getan. Aber nun dieses. Wir können nichts tun ohne die Aufklärung des Heiligen Geistes. Es gibt ganz zu wenig Nachdruck auf diesen wichtigen Gesichtspunkt der Predigung. Der Psalmdichter, der solche tiefgründige Wahrheiten schrieb, rief noch aus, wie er in Psalm 119 und Vers 18 gesagt hat. Vers 119 und Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Stuart Olliott hat ein ausgezeichnetes Buch über Predigen geschrieben. Wenn es noch nicht in Deutsch ist, ich hoffe, es wird einfach den Sagen in Deutsch übersetzt. Preaching Plain and Simple. Und es ist sehr interessant. Das Buch ist die Mühe wert, nur für ein Kapitel. Und das geht über, was musst du denn tun, wenn du vorbereitest. Und es ist so interessant, dass er ist, was mich anbetrifft, einer von den besten Predigern, die ich hier gehört habe. Wenn du vorbereitest, musst du nicht nur einmal, aber öfters mal beten, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnen macht. Hör mal, was sagt Psalm 119. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Nun denk mal an den Kontext, Psalm 119. Er liebt das Wort Gottes. Er sagt so. Es ist für ihn wunderbar. Er hat schon wunderbare Dinge da entdeckt. Er ist dadurch geheiligt. Er hat dadurch Weisheit bekommen. Aber doch, obwohl er so viel gekannt hat über das Wort Gottes und Gott selber, doch betet er, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Er flehte bei Gott, tu es doch. Wenn du das nicht tust, dann bleibe ich blind, obwohl ich so viel weiß. Du, Gott, musst mir die Augen öffnen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und ich mache keinen Entschuldigen, wenn ich das sage. Wir müssen das tun und regelmäßig tun. Und für jede Predigt wenigstens 1, 2, 3 Mal dem Herrn bitten, mache mir die Augen auf. Sonst sehe ich nicht, was ich sehen muss. Wir sollten dasselbe tun, wie der Psalmdichter getan hat. Und die Wunder vor allem ist, wenn wir das täten, so würde Gott bestimmt antworten. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ermutigend? Er wird es tun. Es ist seine Worte. Er hat das Gebet da getan. Durch den Heiligen Geist hat er das getan. Und obgleich die Gemeinde in Ephesus gerettet war und so kräftig unterrichtete, wie wir lesen in Epheserbrief Kapitel 1 und Vers 11 bis Vers 13. Epheser Kapitel 1, Vers 11 bis Vers 13. Hier beschreibt der Apostel Paulus diese Gemeinde. Und was sagt er von ihnen? In ihm, in welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt geworden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das war die Gemeinde. Das war wahr von diesen Leuten in Epheser. Und doch, bisschen weiter. Was sagte Paulus an diese Leute? Verse 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an dem Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Es ging gut mit ihnen zur Zeit, diesen Brief. Nicht wie später, den Brief an dieselbe Gemeinde in Offenbarung 2. Zur Zeit, diesen Brief ging es gut. Für euch zu danken und in meinem Gebeten euch zu gedenken. Nun hör mal, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, auch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist für mich ganz erstaunend. Sie sind gerettet. Sie haben Liebe. Sie sind begeistert über ihre Hoffnung. Sie haben so viel gelernt von der Apostel Paulus und Timotheus war natürlich ihr Pastor. Und doch, schreibt der Apostel, ich bete für euch. Ich bete für euch, dass ihre Augen, ihre Geistesaugen geöffnet werden müssen, damit ihr sehen könnt. Was war der Prediger? Sag mal, kann der Prediger je ein Stadium erreichen, wo er das nicht mehr nötig hat. Er weiß schon genug. Gar nicht. Mit jeder Predigt muss er das tun. Und Gott flehen um diese Hilfe. Darum genügt es nicht nur, die Bibel und gute Bücher zu lesen, im Versuch, die Bibelstelle zu verstehen, ohne ernsthaft zu flehen für die Gnade Gottes zum Verständnis des Textes. Nun, meine liebe Brüder, ich liebe Kommentare. Ich habe viele von denen. Ich habe all Calvins Kommentare. Ich bin so dankbar dafür. Hendrickson und ein ganzes Paar von John MacArthur und ich weiß nicht wer alles. Und ich danke dem Herrn dafür, dass ich diese bekommen konnte. Und ich werde augenblicklich mehr davon sagen. Aber ich muss gestehen, ich sah oftmals Dinge im Text, die ich nicht in irgendein Buch oder Kommentar fand. Hat es nicht mal mit dir passiert? Vergesse nicht das Wort des Jakobus, das sagte, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Komme, ich erzähle euch etwas. Dr. Harry Einstein. Er erzählte einmal diese Geschichte, weil er den großen Prediger Alexander Fraser zuhörte, war er so überwältigt von der Kraft des Wort Gottes und die Wahrheit, die es verkündete, dass er ausrief, während Alexander Fraser predigte. Ich habe das noch nie gesehen. Und da sagte Dr. Harry Arnzeit, wo haben Sie solche Sachen gefunden? Worauf Alexander Fraser antwortete, auf meinen Knien, in einem Häuschen aus Schlamm gefertigt in Schottland. Da brachte ich Stunden zu ganz vertieft im Wort Gottes. Da lehrte Gott mich mehr als irgendetwas, die ich lernen könnte in alle theologischen Institute der Welt. Der Heilige Geist war gegeben worden, sodass wir aufgeklärt werden sollten und wir dann besondere Dinge, worin er uns unterrichtete, wieder zu unterrichten. Sei aufmerksam, dass du niemals den Heiligen Geist betriebst, weil du nicht genug auf ihn angewiesen bist für die Aufklärung, die nur er geben kann. Kein Wunder, in einem von J.C. Ryles Büchern hat er erzählt von einem wunderbaren Prediger irgendwo in England, der gesagt hat, wäre jemand ihm nur 2 Stunden zugelassen hat, um eine Predigt vorzubereiten, natürlich, da sind viel mehr als das nötig, würde er eine ganze Stunde beten und dann nur eine Stunde vorbereiten. Well, ihr wisst warum. Denn wir sind ganz abhängig von Gott, uns die Augen aufzumachen, die Geistesaugen, damit wir Dinge sehen können, die wir anders nicht sehen werden. Natürlich, dann komme ich bei Büchern. Was dann? Wenn Gott das tut, habe ich Bücher nötig. Kann ich nicht da ohne kommen? Kann der Heilige Geist nicht direkt mich alles geben, was ich nötig habe? Oh nein! Oh nein! Da muss immer Gebet sein und du musst immer abhängig sein vom Heiligen Geist. Aber was du eigentlich nötig hast, ist einen guten Vorrat guter und hilfreicher Bücher. Ich habe hier geschrieben, aber jetzt kann ich sehen, was ich hier geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie bekommbar gute Kommentare auf Deutsch sind. Und jemand sagte mich am Tisch, dass es eigentlich Kommentare, die wir in Deutsch nötig haben. Und obwohl da solche gute Bücher hier sind, wie wir hier an diesem Büchertisch sehen können. Wenn nicht, dann sollst du so schnell wie möglich Englisch lernen und lesen. Es gibt manchen ausgezeichnete theologische Bücher und Kommentare, Biografien und Autobiografien und viele unschätzbare Werkstoff zur Verfügung, uns zu helfen, die Bibel zu verstehen. Weißt du, was hat Spurgeon einmal von Büchern und Kommentaren gesagt? Er hat dieses gesagt. Was von denen, die mit so ein bisschen geistlichen Hochmut darauf rühmen, dass ihr Licht direkt vom Herrn und von ihm allein empfingen. Er sagte, diese ist ganz wahr, hätte der Herr göttliche Männer aufgerichtet, der Text des Heiligen Schrifts so intensiv zu bestudieren, so dass sie uns helfen könnten, den Text der Bibel besser zu verstehen. Würde er bestimmt nicht solche Hilfe umgehen lassen, einem Prediger direkt zu geben, die er eigentlich bestimmen sollte von der Instrumentalität der anderen. Habt ihr das verstanden? Nicht? Okay. Komm, ich sage es euch in südafrikanischer Deutsch mit all seinen Fehlern. Was Spurgeon eigentlich gesagt hat, war dieses. Da sind manche Prediger, sie waren sicher da zu seiner Zeit, die sagen, ach nee, was, ich kriege direkt Licht von Gott. Und Spurgeon hat gesagt, wer denkst du, natürlich hier hat er geschrieben und gesprochen von guten Männern, wie Matthew Henry und solche Männer, die durch Gott gesegnet waren mit sehr wunderbaren Einsicht in die Schriften. Und was Spurgeon sagen wollte ist, denkst du, dass wenn Gott an dich eine Offenbarung geben will und du durch einen guten Kommentar, dass er etwas direkt, was du wissen musst von dem Text, an dich offenbart wirst? Wenn er jemand gebrauchen will, sag mal wie Matthew Henry oder William Hendrickson oder von diesen guten Männern, die das Wort Gottes lieb gehabt haben. Denkst du, Gott hat es im Gedenken, um das zur Seite zu schieben, damit du etwas direkt verstehen kannst, direkt von Gott bekommst, was er bedeutet hat, du durch Bücher kriegen konntest? Nee. Kommentare sollten für Prediger sein, was Philippus war zum Kämmerer aus Äthiopien. Der brauchte jemanden, ihm die Bedeutung der Bibel, die er las, zu erklären. Über den Jahren habe ich es eine Priorität gemacht, wie ich Bücher kaufte, um Kommentare zu kaufen. Natürlich, ja, sie sind sozusagen alle in Englisch. Und ich kann heute zeugen, dass sie unendlich geholfen habt, um den Text zu verstehen. Wie gesegnet sind wir nicht, dass es Männer in der Vergangenheit gab, die lang und hart arbeiteten, die Bedeutung von Bibelstücken auszubringen, sodass wir Prediger es übertragen sollten an die Menschen. Und wisst ihr, Paulus hat selber an Timotheus gesagt, wie er im Gefängnis war und nahe bei das Ende seines Lebens, in 2. Timotheus 4, Vers 13, den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus ließ, bringe mit, wenn du kommst, auch die Bücher, besonders die Pergamente. Ja, Menschen fragen öfters mal, was sind das eigentlich? Ich glaube, das eine Teil war Schrift, der andere Teil war Bücher. Ich weiß nicht, was die Bücher waren, aber ganz bestimmt, damit er das Wort Gottes besser verstehen konnte. Wesley brachte täglich viele Stunden zu der Bibel und andere Bücher zu lesen. Und diese halfen ihm in seiner Predigung. obwohl man Gesichtspunkte seinen Dienst befragen könnte, muss man gestehen, er liebte Christus, hasste die Sünde und war gebraucht zu sehen, dass Tausende zum Christus kamen. Nun, vor dem ich weitergehe, ich kann sehen, dass eine ganze Menge von euch, die sehr müde sind, habt ihr irgendeine Fragen oder irgendetwas, was ihr sagen wollt, von was ich schon gesagt habe? Ist da jemand? Niemand. Nein, ich kann nicht sehen. Sag mal wieder.
Zum Beispiel, das bleibt mir für mich nicht zu verstehen. Also zum Beispiel ein Prediger weiß nicht, was Paulus meinte, wenn er sagte, dass eine Frau in seiner Zeit Kopftuch tragen müsste, wegen die Engeln.
Ja. Ja, nee, danke schön.
Viele von diesen Kommentaren sagen, was wir eigentlich genau wissen wollen.
Ja, nee. Weil darum muss man so viele Kommentare bekommen wie möglich, aber sie sind öfters mal nicht beköstigbar. Aber man muss nur Kommentare gebrauchen und studieren, so viel man kann, um daraus zu lernen und ja, dann auch miteinander besprechen, was wir von dem Text denken und was wir denken, es meinte. Ja, nee, danke schön. Noch jemand?
Hast du konkrete Empfehlungen, außer denen, die du schon genannt hast, einen Kommentar?
Oh ja, ich habe ein paar Empfehlungen. Und natürlich, alles, was ich hier empfehle, ist in Englisch. Ich weiß nicht, ob sie in Deutsch übersetzt werden. Aber zum Beispiel vom Alten Testament. Da ist jetzt ein Mann, er ist presbyterianisch, aber er war schon in Südafrika, wir haben ihn eingeladen, Ralph Davis. Er hat ausgezeichnete Kommentare geschrieben über die 2 Könige, 2 Samuel und Richter und Joshua, absolut ausgezeichnet. Sehr gut und sehr hilfreich für das Predigen. Und dann ist da natürlich William Hendrickson, sozusagen jedes Buch im Neuen Testament hat er schon Kommentare, die er nicht schreiben konnte, bevor er starb, haben andere auch in dieser Reihe geschrieben, so wie Simon Kistemaker. Das haben sie getan. Aber wisst ihr, ich will mal wieder zurückgehen nach Matthew Henry. Da sind viele, besonders Pastoren, die sagen, ach nee, Mann. Too devotional, zu erbaulich oder was auch immer. Aber weißt du, Stuart Olliott, einer von den besten Prediger heute, ist durch Ian Murray eingeladen, um bei dem Konferenz in Leicester das Wort zu bringen. Und er wollte nicht, denn er sagte, ach Ian, weißt du, wenn ich predige, ich mache ein tiefes Studium über den Text und dann außerdem der Bibel, ist meine wichtigste Hilfsmittel Matthew Henrys. Und weißt du, was hat Ian Murray gesagt? Wir haben so etwas nötig, du kommst. Und wenn du wenn du Englisch lesen kannst und du kannst Matthew Henry gebrauchen, wirst du dich öfters mal erstaunen, wie tief er in dem Text reingeht. Ja, Matthew Henry ist nicht immer ein Kommentar. Manchmal, dann lese ich etwas, dann meine selbe ich, dann fühle ich, nee, ich stimme nicht überein mit, was Sie da sagen. Aber im Allgemeinen, ich konnte nicht predigen so, ohne die Kommentare. Und wenn ich an Sie denke, dann weiß ich, Spurgeon war ganz richtig gewesen. Wer hat diese Männer, Matthew Henry und in den letzten andere, die wir kennen, die Spurgeon nie kannte, wer hat sie die Begeisterung gegeben, um diese Kommentare zu schreiben? Gott hat es getan. Na, dann musst du schätzen, dann musst du dankbar sein, dann musst du sie gebrauchen. Noch jemand?
Martin, das ist manchmal mein Problem. Wenn du Kommentare hast, wie zum Beispiel Kent Hughes, William Barclay und so weiter, die sind nicht immer alle einstimmig.
Ja.
Da muss man sich jetzt entscheiden. Alle haben den Heiligen Geist.
Ja.
Für wen entscheidet man sich denn?
Nee, ja, du bist ganz recht. Natürlich, ich werde sehr vorsichtig sein mit William Barclay. Er hat Hintergrund, dass das öfters mal sehr gut ist. Aber Mensch, wenn es kommt bei die Wunder, die Jesus tat und so weiter, dann werde ich. Aber ich kann verstehen, was sagst du. Man muss auch nie vergessen, wenn du vorbereitest, dann ist die Schrift. In Englisch ist es, it is self-explanatory. Du kannst es verklärt sich selber. Du kannst einen Teil von der Schrift mit einem anderen Teil vergleichen. Und das musst du auch regelmäßig tun. Und du kannst es auch, wenn so etwas mit mir passiert, dann werde ich zum Beispiel einen Kollegen anrufen und sagen, hör mal, kannst du bitte helfen? Und das hilft öfters mal, wenn das passiert. Gut, nun, ich möchte nur ein Ding sagen. Es gibt noch die faste, vergessene Tatsache, die Teilnahme der Gemeinde in der Predigung. Ja, sie sollten das Wort Gottes anhören und es gehorsam sein, wie es auch immer sein, ganz zu wenig Nachdruck wird auf die Wichtigkeit des Pflichts und der Verantwortung der Gemeinde gesetzt. Nämlich, und nun musst du hören, nämlich inniglich für die Salbung des Heiligen Geistes, so dass die Predigung des Wort Gottes erfolgreich sein sollte. Hier denke ich an, was wir in Englisch nennen, ich weiß nicht mal, was das afrikanische Wort ist, Unction, Utterance, aber Salbung. Und ja, das ist ein Anointing. Unction, Utterance, wenn da Worte an dich gegeben wirst, während du predigst. Der Apostel lehrte diese Tatsache zu wiederholen Male, obgleich er begabt und redefertig war, forderte er die Christen in Rom immer auf, für ihn zu beten. Hör mal, wie schreibt er in seinen Römerbrief und Kapitel 15 und Vers 30. Er sagt, ich ermahne euch, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Er ist beinahe auf seine Knien. Er sagt, betet bitte für mich. Es macht einen Unterschied, wenn ihr betet. Das ist so wichtig. Teil der Waffenrüstung des Christen ist die Wichtigkeit zu beten und in Besonderheit für den Prediger. Hör mal, wie schreibt der Apostel Paulus in seinem Epheserbrief, Kapitel 5 und Kapitel 6, Kapitel 6 und Vers 18 und 19. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, das ist nur die Gemeinde, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für allen Heiligen, auch für mich. Mensch, beten für Paulus? Er war so begabt, er war so weiß, er hat solche tiefe Briefe geschrieben. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werden. Ach nee, Paulus, Mann, du hast es doch. Nein, ihr müsst für mich beten, so oft ich meinen Mund auftue, freimutig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. In seinem Kolosserbrief, Kapitel 4, und Vers 2 und 3. Kolosserbrief, Kapitel 4, Verse 2 und 3. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, die wir das Wort predigen. Jahre her ging ein Freund von mir. Wir haben zusammen studiert, nach einem bekannten Prediger in Südafrika zu hören. Aber ja, er wollte eine gute Predigt hören. Aber er wollte auch mal ausfinden, warum predigt dieser Mann so effektiv? Und wie er wegkam nach dem Dienst, da sagte er sich zu sich selber und hat es mir auch gesagt, da war sozusagen kein Unterschied zwischen die Worte, die diesen Prediger gebraucht hat, und andere Prediger, die er gehört hat. Außerhalb ein Dings. Gottes Kraft. Und dieser Prediger hat seine eigene Gemeinde gelehrt. Bete für mich. Bete für mich. Dieses ist so einfach, aber so wichtig. Guck mal hier im zweiten Brief an den Thessalonicher und Kapitel 3 und Vers 1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, dass das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Betet für uns. Es ist nicht genug, als ob er sagen wollte, dass ich für mich selber bete, was er getan hat. Und dass meine Brüder, die auch predigen, für mich betet, ihr müsst es tun. In diesem Vers betonte er wieder nachdrücklich die absolute Notwendigkeit der Fürbitte für die Predigung des Wortes. Darum gibt es noch den ganz besonderen Vers im zweiten Brief an die Korinther. Zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 1 und Vers 11. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte. Er sagt zu der Gemeinde, ihr wirkt mit durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbeteten Gnadegabe auch von vielen gedankt werden, um unsretwillen. Wieder, hat er so gesagt. Als ich das sagte, weil ich predigte, war ein Pastor zu mir nach der Zeit gekommen und sagte, er realisierte niemals, er konnte seine Gemeindeglieder bitten, für ihn zu beten. Als ob er etwas ausgefunden hat. Ich wollte an ihm sagen, hey Mensch, wurde wach, du schläfst. Ich möchte ihn nachschüttelte, dieser junge Mann. Es ist unsere Pflicht, die Menschen die Wichtigkeit dieses zu lehren. Täten wir das nicht, so würden sie niemals den richtigen Teil die, Sie sollten spielen im ganz effektiv Predigung, die die Herzen und Verstand der Menschen gefangen nehmen kann. Meine Brüder, ich bin ganz ehrlich. Ich denke nicht von mich selbst als ein 5-Talent-Prediger. Ich bin nur ein 1-Talent-Prediger. Und ich bin ehrlich, wenn ich daran denke. Aber ich weiß, gerade deswegen muss ich meine Menschen lernen, wenn ihr nicht für mich betet, sag's mir, dann predige ich gar nicht. Es ist biblisch. Ich kann nicht klarkommen ohne eure Gebete. Ich sagte Jahre her zu einer Gruppe Damen in einer anderen Gemeinde, sie haben mich eingeladen, über das Gebet etwas zu sagen. Und da sagte ich, werde ich wie Salomo, wo der liebe Herr Salomo gefragt hat, was kann ich für dich tun? Ja, ich würde auch für Weisheit fragen, aber ich werde so eine Liste haben. Und oben an der Liste würde sein, ich suche 6 Leute, um für mich jeden Tag zu beten, für meine Predigung. Ich habe es nie erwartet. Nicht einer von den Namen war in meiner Gemeinde. Später den Tag hat eine Frau mich angerufen, da sind 6 von uns, die haben beschlossen, wir wollen für dich jeden Tag beten und einmal im Monat kommen wir zusammen, dann werden wir für dich beten. Und diese Dame betet jetzt noch jeden Tag für mich. Das macht ein großes Unterschied. Was von eurer Gemeinde? Ja, vielleicht sind sie klein. Aber das Gebet macht ein riesengroßes Unterschied, wenn es kommt bei Predigen. Wurde die Predigen gesalbte Predigung, sodass das Wort ausgebreitet in der Gemeinschaft und Menschen zu gedrängt fühlten, zu kommen und das Wort Gottes anzuhören sein, wir viel näher an die geistlichen Erweckung, wonach wir uns sehnen heutzutage. Und Spurgeon unterrichtete seine Menschen zu beten, als er einmal gefragt wurde, warum seine Bedienung so erfolgreich war, lenkte er die Aufmerksamkeit auf den großen Schar der Menschen, die für ihn beteten. Einmal sagte er seiner Gemeinde, ich habe es gelesen in einer von seinen Predigten, wenn ihr nicht mehr für mich beten, sage mir das bitte, dann werde ich aufhören, um zu predigen. Punkt. Ich meine, wo kriegst du das? Diese Wahrheit in Büchern über Predigen. Man findet es selten da. Ich habe es noch nie gelesen. Und doch, hier ist es in dem Heiligen Schrift. So, meine liebe Brüder, ich komme jetzt am Ende dieses dritten Vortrag. Der Predigt und seine Hilfsmittel. Ich konnte noch vieles sagen, aber ich denke, wir müssen jetzt Pause haben, ein bisschen Tee trinken und dann machen wir Schluss danach. Und dann, ich möchte sehr wichtig in dem folgenden Vortrag sprechen über den Prediger und die Frucht seines Dienstes. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Kommen wir beten mal zusammen. O Herr, wir wollen erkennen, dass wir noch so viel lernen müssen über das Predigen. Gib uns Gnade. Und wir beten, dass es immer besser gehen wird. Wo wir sind. Hier sind Männer, die kommen von sehr kleinen Gemeinden. Andere sind größer. Aber Herr, wir bitten dich, dass Predigen immer besser sein wird. Und das zu deiner Ehre. Und so dass viele, viele Menschen Jesus Christus glauben wird. Und das zu deiner Ehre. Wir bitten dir dieses im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.